Ja, herzlich willkommen hier zu unserer zum zweiten Vortrag in dieser Session, die jetzt von David Franz, Professor von der Universität Trier und war bis vor kurzem noch hier in Berlin und ein Kollege von mir. Und genau, deswegen, ich stehe da auch mit drauf und werde auch noch zu den letzten Folien ein paar Punkte sagen. Ansonsten ja, freuen wir uns jetzt auf den Vortrag von David Franz zum Thema Analysis Ready Fernerkundungsdaten erzeugen mit FORCE. Genau. Und weil ich schon wieder vergessen habe, Sie können Feedback geben über diesen Venueless-Link, den Sie zugesendet bekommen haben. Da können Sie schreiben, da können auch die Zuschauer an dem Bildschirm noch Kommentare und Fragen stellen. Die sammeln wir am Ende ein und ja, die werden dann hoffentlich alle auch beantwortet. Genau. Und weitere Info, 15.30 Uhr wollen wir uns alle im Hof des Schrödinger-Zentrums treffen, um ein großes Gruppenfoto machen. Gut, jetzt David Franz mit zum Thema FORCE.
Ja, danke Benjamin. Ja, willkommen allerseits. Schön, dass ich auch einige hier mit für Fernerkundungsdaten begeistern kann. Wie Benjamin gesagt hat, der Titel des Talks ist Analyse fertige Fernerkundungsdaten erzeugen mit FORCE. Warum machen wir das überhaupt? Vorweg, Erdbeobachtungsdaten sind mittlerweile eben eine Schlüsseltechnologie in unserer Gesellschaft, die man für verschiedenste Anwendungen oder auch Forschungsfragen einsetzen kann, zum Beispiel von der Shrub Expansion in der Arktik über Urbanisation in Afrika ist dieses Beispiel hier oder über Dero-Monitoring auch hier in Deutschland, in Wäldern oder Grasländern. Und auf all diese Beispiele wird Benjamin, oder nicht auf alle diese, aber auf einige der Beispiele wird Benjamin später noch eingehen. Und um dies zu erreichen, stehen uns halt vor allem operationelle Satellitenbildarchive zur Verfügung. Also ich werde jetzt heute, wenn ich von Fernerkundung rede, nicht von Drohnendaten oder Luftbildern reden, sondern von mittelaufgelösten Satellitenbildern. Vor allem die Landsat-Daten und die Sentinel-2-Daten. Falls die euch nicht ganz so geläufig sind, habe ich hier zwei Bilder mitgebracht, die die Datensätze ein bisschen verdeutlichen. Die Landsat-Daten, die gibt es schon seit den 80er Jahren in guter Qualität. Das ist ein 30 Meter Datensatz, also jedes Pixel ist 30 Meter groß, also mittel aufgelöst, aber diese Daten sind relativ gut zeitlich aufgelöst. Das heißt, wir bekommen diese Daten alle 8 bis 16 Tage, je nachdem, ob ein oder zwei der Satelliten gerade aktiv waren oder sind. Zudem ist diese Mission heute noch aktiv, das heißt, das ist die längste Satellitenmission, die es jemals gegeben hat. Seit 2015 wird diese Mission jetzt auch noch durch die europäische Sentinel-2-Mission ergänzt, die eigentlich alle Auflösungen nochmal toppt. Das heißt, statt 30 Meter haben wir jetzt 10 Meter Auflösung und wir haben sogar eine zeitliche Auflösung von 5 bis 10 Tagen, was sehr hoch ist. Natürlich vorausgesetzt, dass da keine Wolken im Bild sind. Ja, und wenn wir über Erdbeobachtungsdaten reden, müssen wir natürlich auch anerkennen, dass es ganze große Daten sind. Also wir bewegen uns hier im Big Data Segment. Das heißt, wenn wir alle diese Daten für große Flächen in Wert setzen wollen und nicht nur mit Einzelbildern arbeiten wollen, so wie das Andreas gerade in der Mapbox gezeigt hat, was natürlich auch ein guter Ansatz ist, aber für große Flächen einfach nicht ganz so gut funktioniert, dann müssen wir uns überlegen, wie wir diese Daten überhaupt prozessieren. Und da kommen dann Prozessierungsframeworks ins Spiel. Landsat hat halt seitdem es in den 80er Jahren gestartet hat, schon mehr als 7 Petabytes an Daten aufgenommen. Und das ist eine extrem hohe Datenmenge. Allerdings wird das Ganze jetzt auch nochmal getoppt durch Sentinel-2, der erst seit 2015 Daten aufnimmt, aber schon jetzt 10,5 Petabytes an Daten aufgenommen hat. Und ich glaube, diese Zahlen, die wir hier sehen, die sind jetzt auch schon wieder ein bisschen veraltet. Selbst wenn wir nicht global arbeiten, ist es immer noch eine sehr hohe Datenmenge, mit der wir arbeiten müssen. Also selbst wenn wir mit Deutschland alleine nur arbeiten, sind es trotzdem noch zweistellige Terabyte-Beträge, über die wir hier reden. Und selbst für einen Landkreis oder für eine Gemeinde sind es doch deutliche Datenmengen. Das heißt, um diese Daten zu prozessieren, brauchen wir halt eben voll standardisierte, voll automatisierte Algorithmen, die im Endeffekt analysefertig sein müssen. Analysefertige Daten, darunter verstehen wir Daten, die so weit aufbereitet sind, dass der Endnutzer eigentlich nichts mehr machen muss, sondern einfach diese Daten nehmen kann und sie direkt ja benutzen kann, zum Beispiel direkt den NDVI ausrechnen. Und dafür brauchen wir halt eben auch ja wissenschaftlich fundierte Algorithmen, die getestet sind und dem State of the Art entsprechen. All das mit dem Ziel, um ja im Endeffekt das Vertrauen in diese Daten zu stärken, was wir zum Beispiel durch Repeatability machen können, durch Transparenz. Das heißt, Am besten machen wir das mit Open Source Software, dann kann jeder nachschauen, wie diese Datenprodukte dann eigentlich entstanden sind, und wir versinken nicht in irgendeiner Blackbox und wissen eigentlich nicht ganz so genau, was unser Datenprodukt jetzt eigentlich, wie das eigentlich hergestellt worden ist. Und gleichzeitig brauchen wir natürlich auch eine niedrigere Einstiegsbarriere, weil diese Erdbeobachtungsdaten halt doch relativ groß sind und man ein bisschen was dafür tun muss. Und eins dieser Tools, um das zu tun, ist eben FORCE, deswegen stehe ich heute hier. FORCE steht für Framework for Operational Radiometric Correction for Environmental Monitoring und ist im Endeffekt eine alles in einem Lösung, um mittelaufgelöste Erdbeobachtungsbildarchive zu prozessieren und zu analysieren. Mit FORCE kann man alle Schritte in einem typischen Erdbeobachtungsworkflow abbilden, also vom Datendownload bis hin zur Vorprozessierung, bis zur Aggregierung, Interpolation, Machine Learning, und im Endeffekt kann sogar eine Karte rauskommen, also zum Beispiel eine Landbedeckungskarte oder irgendeine quantitative Variable. FORCE ist komplett Open Source. Es ist unter GPL lizenziert, es wird aktiv entwickelt, es ist hauptsächlich in C geschrieben, daher auch relativ performant, und es ist Unix-Software. Und in den nächsten paar Slides möchte ich ein paar Features zeigen, die gemacht werden müssen, um eben diese analysefertigen Daten herzustellen. Das eine wurde gerade eben auch schon im Vortrag von Andreas gefragt bei der Nmapbox. Also ein wichtiger Schritt ist natürlich, dass wir die Wolken loswerden müssen, und dafür müssen wir die erstmal detektieren. Was gar nicht so einfach ist, weil Wolken sehr variabel sind, die Landoberfläche ist auch sehr variabel. Das heißt, wir müssen halt irgendwie in den Satellitenbildern irgendwelche Features entdecken, die die Wolken maximal von der Landoberfläche unterscheidbar machen. Und für Sentinel-2 haben wir zum Beispiel gesehen, dass dort solche Parallaxeffekte auftreten. Ja, man sieht hier, dass die Wolken sich so ein bisschen bewegen. Das sind keine zwei verschiedenen Bilder, das ist ein und dasselbe Bild zur selben Aufnahme. Das liegt alleine daran, dass die verschiedenen Spektralbänder, die auf dem Sentinel-2-Satelliten drauf sind, in leicht unterschiedliche Blickwinkel gucken und auch einen minimalen Zeitversatz zwischen den Beobachtungen haben. Das sind nur ein paar Mikrosekunden, aber das führt eben genau hierzu. Und diesen Effekt können wir uns dann zunutze machen, um halt eben Wolken zu detektieren. Ein weiterer Effekt, der sehr wichtig ist die Atmosphäre. Diese Satelliten, die sind natürlich nicht in unserer Atmosphäre, sondern außerhalb der Atmosphäre. Das heißt, Strahlung kommt von der Sonne, geht durch die Atmosphäre durch, wird dann am Boden reflektiert, geht doch mal durch die Atmosphäre durch, und dabei passieren Streueffekte, Absorptionseffekte, und die Atmosphäre ist nicht gleich an jedem Tag. Deswegen sind Bilder immer unterschiedlich. Das sieht man hier in diesen zwei Bildern. Ich denke, man sieht es ganz gut. Diese zwei Bilder, die sind 3 Tage hintereinander aufgenommen. Also da hat sicherlich keine Veränderung am Boden stattgefunden, aber man sieht eine ganz klare Cutline zwischen diesen Bildern. Die liegt hier so schräg drinnen. Und das Ganze würde jetzt natürlich dazu führen, wenn wir keine radiometrische Anpassung machen, dass wir, wenn wir zum Beispiel einen Algorithmus trainieren, einen Machine Learner, um eine, ich weiß nicht, zum Beispiel eine Tree Species, also eine Waldbedeckungsklassifikation zu machen, dass vielleicht dort Fehler auftreten würden. Und die atmosphärische Korrektur, die sorgt jetzt eben dafür, dass wir diese Atmosphäre rausrechnen, sodass erstmal dieser Blaustich verschwindet und zweitens die Bilder radiometrisch normalisiert sind. Das heißt, diese Cutline ist jetzt komplett verschwunden. Und sobald wir das gemacht haben, sind diese Daten halt eben standardisiert, und wenn man sich das jetzt überlegt, dass wir das über große Gebiete machen, werden diese auch nutzbar. Also diese Effekte, wie ich sie gerade eben gezeigt hat, die verschwinden dann sowohl räumlich als auch zeitlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel durch die Zeit hindurchgehen. Das bringt uns dann auch schon zum nächsten Punkt, dem Data Management. Also neben der eigentlichen radiometrischen und Wolkenprozessierung werden wir die Daten jetzt auch noch im Datenformat im Endeffekt behandeln. Das heißt, was wir hier machen, ist erstmal jedes einzelne Bild in ein gemeinsames Koordinatensystem überführen, also projizieren. Dazu benutzen wir zum Beispiel eine Lambert-Azimuthal-Equal-Area-Projektion, wie sie zum Beispiel von der EU vorgeschlagen wird für Large-Area-Applications. Das hat halt den Vorteil, dass wir uns nicht mehr über verschiedene Projektionen kümmern müssen, wie sie zum Beispiel selbst in Deutschland vorliegen. Und danach, sobald wir das gemacht haben, legen wir dann noch so ein Kachelgrid drüber und verschneiden alle unsere Daten mit diesem Grid. Das führt dann dazu, so wie man es hier sieht, dass wir innerhalb einer dieser Kacheln, das können zum Beispiel 30 mal 30 Kilometer sein, die verschiedenen Daten da drin liegen haben, also hier so übereinander liegen. Und wenn man sich das dann im Kopf vorstellt, ist das im Endeffekt so ein Würfel. Und deswegen nennt sich das auch Datenwürfel. Also das ist das, was einen Data Cube im Endeffekt ausmacht. Und da wir jetzt auch noch wissen, dass, dass bestimmte Punkte in diesen Bildern Wolken sind, also wir haben ja die Wolkendetektion vorher gemacht, können wir jetzt einfach einen dieser Datenwürfel nehmen und den zusammenschieben, komprimieren, bestimmte Reduce-Operationen daraus aufführen, zum Beispiel Komposite erstellen oder auch einfache statistische Metriken generieren, um dann zu Bildern wie diesen hier zu kommen. Also im Endeffekt synthetische Bilder, die ein einzelner Satellit so niemals aufnehmen könnte, aber die jetzt sehr viel einfacher nutzbarer sind. Also das hier sind jetzt einfach verschiedene Statistiken, die für jedes Pixel berechnet worden sind von allen wolkenfreien Beobachtungen. Hierzu haben wir jetzt zum Beispiel ein Jahr an Daten genommen und hier im linken Bild das 10% Perzentil berechnet, in der Mitte den Median und rechts das 90% Perzentil und diese Daten sind jetzt komplett homogen. Es sind keine Lücken mehr drin, die sind wolkenfrei und mit diesen Bildern können wir jetzt sehr viel einfacher weiterarbeiten, wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, dass wir eine Landcover Classification machen wollen oder eine Tree Species Classification oder vielleicht die Schnitte in den Grasländern bestimmen, können wir diese Daten jetzt sehr einfach in Wert setzen. Und auch praktisch ist dieser Datensatz jetzt natürlich sehr viel kleiner als die vielen Satellitenbilder, die wir vorher hatten. Da wir hier in der Demo-Session sind, will ich euch auch noch ganz kurz zeigen, wie das praktisch funktioniert. Ich werde es nicht live machen, weil es ist Big Data, das würde viel zu lange dauern. Es ist relativ einfach machbar, aber die Rechenzeiten sind trotzdem noch relativ hoch, je nach Hardware natürlich. Der erste Schritt, den wir machen, wie gesagt, das ist Unix Command Line Software, ist, dass wir Daten runterladen. Dafür gibt es das Programm Forest Level 1 Landsat, was mein Kollege Stefan Ernst geschrieben hat, der hier in der ersten Reihe sitzt. Im Endeffekt benutzt es einfach nur ein Input, also ein Shapefile oder ein Geopackage. Das kann ein generisches Vektorformat sein, wo wir die Area of Interest definieren, plus noch ein paar andere Parameter wie die Wolkenbedeckung oder Qualitätskriterien, die wir vielleicht ansetzen wollen. Und wenn wir das abchecken, werden dann alle Daten heruntergeladen. Und sobald wir das haben, können wir die Daten dann vorprozessieren. Der Befehl sieht dann noch ein bisschen einfacher aus. Das ist dann einfach Force Level 2. Und dann geben wir dem als einziges Argument einen Parameterfile mit. Und in diesem Parameterfile stehen dann im Endeffekt einfach die ganzen Prozessieroptionen, die wir haben möchten. Also zum Beispiel die Projektion unseres Data Cubes, das Kachelschema, ob wir eine Atmosphärenkorrektur haben, wie die Cloud-Buffer aussehen sollen und so weiter. Das Ganze schicken wir dann ab, das wird dann schön parallelisiert. Der Server ist dann wahrscheinlich für eine ganze Weile ausgelastet. Und je nachdem, wie groß das Gebiet ist und wie stark der Server ist, haben wir unsere Daten dann mehr oder weniger schnell, aber dann in dieser schönen nutzbaren Datenstruktur hier. Aufbauend darauf können wir dann eben noch ein weiteres Force-Programm anwenden. Das nennt sich jetzt Force Higher Level. Das nimmt dann auch einfach einen Parameterfile. Das sieht ähnlich aus. Und hier können wir dann auch verschiedene Parameter im Endeffekt definieren. Also zum Beispiel die Zeit, die ich haben möchte, um dieses Bild hier zu erzeugen. Welche Sensoren ich haben möchte, ob ich alle Bänder haben möchte, auch die Aggregationsfunktionen und so weiter. Und wer daran Interesse hat, Force ist relativ gut dokumentiert. Es gibt eine ganze Menge an Tutorials auf Read2Docs, auch eine gute Software-Dokumentation. Und das ist, denke ich, ein ganz guter Einstieg in die Software. Zuletzt möchte ich aber gerade noch kurz auf Daten eingehen. Manche von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, muss ich das denn alles selber machen? Das sind ganz schön viele Daten, die ich hier runterladen muss und prozessieren muss und so weiter. Die gute Nachricht ist, nein, ihr müsst es nicht tun. Ihr könnt es natürlich gerne tun. Aber wenn ihr Zugang zu code.de oder EOLab habt, dort liegt schon so ein vorbereiteter Data Cube von uns. Und den kann auch jeder kostenfrei nutzen, der Zugang zu dieser Plattform hat. Dieser Data Cube enthält alle Landsat-Daten seit den 80er Jahren, alle Sentinel-2-Daten. Die Daten werden nächtlich aufbereitet, das heißt, die sind immer top aktuell. Und hier seht ihr so ein bisschen, was in diesem Data Cube drin ist. Das heißt, ganz am Anfang in den 80er Jahren haben wir natürlich sehr viel weniger Daten und in den letzten Jahren hat das massiv zugenommen. Und alles in allem ist dieser Data Cube mittlerweile schon mehr als 20 Terabyte groß. Und damit möchte ich jetzt meinen Teil schließen und an Benjamin Jakimow übergeben, der noch ein bisschen was über Anwendungsbeispiele erzählt.
Ja, vielen Dank. Viel Zeit bleibt mir ja gar nicht, um hier noch etwas zu erzählen. Ja, erstmal Applaus für David. Genau, also ich habe nicht viel Zeit, Beispiele zu zeigen, aber ihr könnt sie euch angucken. Wir haben da eine Webseite, wo zu verschiedenen, ja, jetzt hier den Screenpointer vielleicht noch. Genau, also unter dieser Adresse, da finden sich verschiedene Beispiele, die meistens, eigentlich fast alle, nutzen Force-Daten im Hintergrund. Und eins ist zum Beispiel eine Klassifizierung Deutschlands nach Ackerfrüchten, die angebaut wurden. Das wurde in Zusammenarbeit mit dem Thünen-Institut erstellt, die eben doch so einen großen Data Cube, der ganz Deutschland umfasst, bis in die, ich glaube, 80er Jahre inzwischen eben, also alle Landsat-Daten und Sentinel-Daten, die es bisher gibt sozusagen für Deutschland, haben die dort aufbereitet mit Force und eben veröffentlichen jetzt für jedes Jahr so eine Cropland, Crop Cover Classification Map, ist auch publiziert und eben auf dieser Seite, die ich da eben gezeigt habe, kann man die sich angucken. Genau. Im Hintergrund, das ist der Workflow. Im Detail muss man eben nur wissen, Daten gehen rein, werden mit Force prozessiert. Es gibt dann diesen großen Data Cube, also dieses Teil, dieses Kachelschema, was dann auch noch angefüttert werden kann mit anderen Daten, die jetzt nicht mit Force prozessiert wurden, aber zerschnitten werden, dass sie eben in dieses Kachelschema passen. Und daraus werden dann zum größten Teil mit Force-Routinen weitere Prozessierungsschritte getätigt, die dann am Ende so eine Crop-Type-Map zum Beispiel erstellen. Genau. Genau, Deutschland einmal komplett abgedeckt. Hier sehen wir nochmal diese Kacheln. Und ja, das wäre halt die Statistik, an der man erkennt, wann, aus welchen Jahren sind von welchen Sensoren wie viele Daten vorhanden. Wir sehen halt hier seit 2014, 2015 kommen die Sentinel-Daten mit hinzu. Das ist natürlich schön. Wir haben eine höhere zeitliche Dichte, wir haben weniger in höherer Wahrscheinlichkeit auch wirklich den Boden zu sehen und nicht irgendwelche Wolken. Genau, und hier sehen wir das Gleiche nochmal über den Jahreslauf, über die Kalenderwochen hinweg gesehen. Im Winter haben wir natürlich weniger klare Observationen, im Sommer dafür mehr. Genau, gibt es Fragen? Wir sind hiermit am Ende dieser Präsentation. Gibt es Fragen hier aus dem Publikum? An David oder an mich? Ja, an David eigentlich.
Vielleicht können wir noch ganz kurz dazu sagen, dass Force-generierte Daten natürlich auch sehr, sehr gut mit der MMapbox und anderen QGIS-Plugins aus der Arbeitsgruppe zusammenspielen.
Ja, hallo. Danke für den tollen Vortrag. Ich hatte eine Frage. Wenn ihr den Cube erstellt, bleibt da die zeitliche Information für jedes Pixel erhalten? Also wisst ihr, wenn ihr das Composite erstellt, von wann das Pixel ist, was ihr da rausnehmt?
Das kommt auf den Composite-Algorithmus an. Also bei Auswahl-Composite-Algorithmen, also sowas wie Best Available Pixel-Kompositen, ja. Mhm. Bei sowas wie einem Median, nein. Weil das kann natürlich auch für jedes spektrale Band unterschiedlich sein. Bei einem Mittelwert oder einer Standardabweichung ist es eigentlich ja fast unmöglich. Da wird es tatsächlich nicht mit ausgegeben momentan. Aber das könnte man implementieren, ja. Hm.
Gibt es noch weitere Fragen? Nein? Gut, dann beenden wir jetzt diese Session.